Nun fangen wir richtig an zu praktizieren, jeder für sich alleine, in seinem Hütchen oder Haus. Und wenn man alleine ist, ist das schon etwas anderes. Und wenn wir merken, Angst kommt hoch, na, dann nehmen wir uns das Butto, 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 Butto. Dann geht die Angst wieder vorbei, dann kommt der Gedanke, was könnte das sein? Und dann wieder Butto, 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 Butto. Ist noch niemand gestorben hier. Die meisten Menschen sterben vor Angst, aus Angst, nicht weil irgendwas gefährlich ist. Aber der Vorteil, dass wir alleine sind, ist auch, dass wir ein bisschen tiefer in unser Herz schauen können. Die Menschen haben Angst vorm Alleinsein. Deswegen sind sie zusammen, in Gruppen, in Familien, in Dörfern, in Städten und in Staaten. Und deswegen sind die Mönche meistens an einsamen Plätzen. Alles das, was die Menschen nicht, wovor die Angst haben, nehmen die Mönche auf sich, ne, und probieren das aus, um mit dieser Angst umgehen lernen zu können. Was ist Angst? Wo kommt die her? Angst ist eines dieser Grundprinzipien, das uns treibt, alles Mögliche zu tun, was nachher uns als sinnlos erscheint. Wir machen viele Dinge aus Angst, machen auch viele Dinge aus Langeweile. Alle Dinge, die nicht gemacht werden müssten. Aber da die ganze Menschheit so reagiert, ne, wo soll man das Vorbild haben? Der Mensch ist ein Herdentier. Nur in der Herde fühlt er sich wohl. Deswegen gibt es die Staaten, deswegen gibt es die Gemeinschaften. Und in Deutsch, ne, im Deutschen noch viel mehr, ne, die Vereinsmeierei. Ne? Dafür hat man Verein. Ne? Weil im Grunde genommen, wenn wir so für uns da sind, fühlen wir uns alleine. Also wir gehen in den Zustand von Samadhi, dann fühlen wir uns nicht allein. Dann sind wir verbunden. Das Chitta oder die Seele von einem jeden Menschen ist derselbe Bestand. Ne? Wir können gar nicht voneinander getrennt sein. Kommt aus derselben Substanz oder ist aus derselben Substanz. So wie Wassertropfen. Ne? Im Moment sind sie in der Wolke und dann sind sie noch Wasser. Ne? Und dann fallen sie aus der Wolke raus und plötzlich werden sie zu individuellen Wassertropfen. Die Essenz der individuellen Wassertropfen ist Wasser. Dann fallen sie ins Meer und dann sind sie wieder Wasser. Da verlieren sie ihre Individualität. Aber die Substanz, aus der sie sind, die verlieren sie nie. Und so ist es bei Menschen. Wir denken nur, wir sind getrennt von den anderen. Wir sind anders als die anderen. Aber unsere Substanz von jedem Wesen, nicht nur von den Menschen, von allen Wesen, ist dieselbe. Und wenn wir achtsam genug sind, wenn wir genug Gewahrsam haben, dann kriegen wir das, im Laufe der Zeit kriegen wir das auch mit. Und dann brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben. Wovor soll man Angst haben? Es gibt nichts, was die Substanz zerstören könnte. Man kann den einzelnen Regentropfen zerstören, ne, aber die Substanz, ne, die fällt dann halt in viele Teile, fällt sie dann wieder ins Wasser, ne, zu ihrer Mutter, ne, oder zu ihrem Zuhause. Und der buddhistische Weg ist der buddhistische Weg nach Hause, ne, da, wo man herkommt. Fällt mir denn die Geschichte des verlorenen Sohns ein? Ne? Kennst du die? Die Geschichte vom verlorenen Sohn, aus der Bibel, ich kann es ganz, der rausgeschickt worden ist, um die Wahrheit zu finden und dann wieder zurückkommen, ne? Nach Hause zurückkommen. Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht genau erinnern. Aber um diese Dinge überwinden zu können, müssen wir erstmal die ganzen Gefühle akzeptieren können. Angst, was ist Angst? Wir laufen noch immer nur davon. Wenn wir Angst haben, machen wir dies oder jenes. Das heißt, wir laufen davon. Wenn wir allein sind, machen wir dies oder jenes. Wir laufen vom Alleinsein davon. Wenn es uns langweilig ist, laufen wir davon. Wir wissen doch gar nicht, was es ist. Wir kennen doch das gar nicht. Was ist eigentlich Angst? Wie fühlt sich das an? Was ist denn Schmerz? Wie fühlt sich das an? Wenn wir Schmerzen haben, was sind Schmerzen? Rennen gleich zum Doktor. Gib mir eine Pille, dass der Schmerz weggeht. Wir laufen vor den Schmerzen davor. Wir laufen vor allen Dingen davor. Aber uns ist das nicht gewahr. Wir denken, wir tun etwas, ne, um diesen Schmerz aus dem Weg zu gehen oder dieser Angst aus dem Weg zu gehen oder dieser Langeweile aus dem Weg zu gehen. Dabei verstehen wir gar nicht, was mit dem aus dem Weg geht. Und das ist die buddhistische Praxis, sich die Dinge mal anzuschauen. Gewahr zu sein, da ist Angst, dann schaue ich sie mir an, ne, und dann ersetze ich sie einfach mit meinem Buddha für den Moment. Später untersuchen wir es mal. Genauso mit dem Schmerz. Wenn man nicht richtig sitzen kann, dann kann man sich den Schmerz immer sehr schön untersuchen. Was ist Schmerz? Wo ist der? Da habe ich schon seitdem ich geboren worden bin Schmerzen, oder? Ja, immer mal irgendwo anders. Da zwickt's und da zwackt's und da schmerzt's und da schmerzt's. Was ist der Unterschied zwischen physikalischem Schmerz und geistigem Schmerz? Die meisten von uns kennen gar nicht die Trennung. Der Schmerz ist etwas, was beides ist. Physikalisch und geistig. Selbst der physikalische Schmerz hat einen größeren Anteil am geistigen Schmerz. Physikalischer Schmerz ist ertragbar. Der geistige Schmerz ist der Schmerz. Wo kommt der geistige Schmerz her? Diese Dinge mal zu untersuchen. Wo kommen diese Gefühle her? Die sind doch entstanden. Ne? Und alles, was entstanden ist, muss doch auch vergehen. Und wenn du unser Leben anschaust, ne, dann sind alle diese Dinge wieder vergangen. Ne? Da ist nichts geblieben. Da ist eigentlich gar nichts geblieben. Von dem, was wir uns überlegt haben, was wir vor 10 Jahren gedacht und welche Ideen wir gehabt haben. Ne? Was ist denn davon noch übrig geblieben? Oder vor 20, oder vor 30, oder vor 40? Ha. Oder wo man noch ein Baby war.
Nachher ist man immer schlau.
Nachher ist man immer schlau, ja. Und dann macht man immer wieder dieselben Fehler. Ne? Die Menschen tendieren immer wieder dieselben Fehler zu machen. Weil sie eben nicht nachschauen, weil sie eben nicht zurückschauen, was sie früher falsch gemacht haben und aus ihren Fehlern lernen. Deswegen machen wir ja Fehler. Wenn wir keine Fehler machen, kann man nichts lernen. Wenn wir die Fehler einfach beiseite schieben, dann können wir auch nichts lernen. Dann heißt es bei uns nicht dumm geboren und nichts dazugelernt. Die Fehler sind da, um was lernen zu können. Die Fehler sind nicht etwas da, um uns zu geißeln, dass wir schlecht sind. Niemand ist perfekt auf dieser Welt. Hallo, ne? Niemand. Bis auf den Arahant, ne? Aber da gibt's so wenige, ne? Da können wir schon sagen, niemand ist perfekt. Also, warum sollen wir uns wegen unseren Fehlern runtermachen. Jeder hat Fehler. Jeder macht Fehler. Und aus diesen Fehlern können wir wachsen. Können wir lernen. Ansonsten, was soll's? Sie zu verstecken, zu verheimlichen, was wir normalerweise tun. Ne? Ja, das hilft nichts. Deswegen gehen die Fehler nicht weg. Wenn wir sie uns anschauen, wenn wir aus den Fehlern lernen, ja, dann können wir doch was, dann können wir doch die dazu benutzen, um etwas Heilsames zu machen. Ne? Dann machen wir das nächste Mal eben nicht den Fehler. Oder wenn wir das nächste Mal wieder denselben Fehler machen, na, dann machen wir ihn über dem nächsten Mal nicht. Aber wir brauchen halt, ne, wir brauchen irgendetwas, ne, einen roten Faden durch unser Leben, der uns zeigt, was wir eigentlich machen. Ne? Ah, war schon wieder. Oder bist schon wieder in der Situation, wo du dazu tendierst, diesen Fehler zu machen. Na, diesmal versuche ich es nicht zu machen. Ne? Es ist ein Üben. Immer wieder zu sehen, immer wieder zu reflektieren, was mache ich eigentlich, hat es gute Effekte oder schlechte Effekte. Das ist natürlich für uns mühselig. Seit wir mal erwachsen geworden sind, wollen wir nicht mehr über unser Denken nach, über unser Handeln nachdenken. Wir sind ja schon erwachsen. Wir sind ja schon perfekt. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Ne? Wir sind nicht perfekt. Ne? Wir haben die Chance. Ne? Und das menschliche Leben ist die große Chance, ne? Perfekt zu werden. Der Erhabene Buddha spricht von der menschlichen Daseinsebene als das Sprungbrett, ne? Wo wir rausgehen können, raus aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Nur die menschliche Daseinsebene. Weil auf den himmlischen Daseinsebenen geht es uns zu gut. Ne? Und wenn es uns zu gut geht, dann wollen wir auch nichts machen. Ne? Wollen wir das genießen. Und auf anderen Ebenen geht es uns zu schlecht. Dann wollen wir auch nichts machen. Ne? Oder können wir nichts machen. Aber auf der menschlichen Ebene, ne, haben wir 50-50. 50% der Zeit kann es uns gut gehen, 50% der Zeit kann es uns schlecht gehen. Und deswegen können wir was machen. Wir können aus unseren Fehlern lernen, wir können uns die Dinge anschauen. Wenn du dich fragst, na, wer ist jetzt der Bernd? Ist der Bernd von heute oder ist der vor 20 Jahren der Bernd? Ne? Was hat der vor 20 Jahren gedacht? Was hat der noch mit mir gemeint? Und was hat der Bernd vor 40 Jahren gedacht? Und wo ist der denn hingegangen? Ist denn da was? Ist denn da was, was wir sagen können, was stabil ist? Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir stabil sind. Aber wenn wir uns mal die ganze Sache anschauen, unser ganzes Leben anschauen, dann ist da eigentlich nichts stabil. Unsere Gedanken haben sich geändert, unsere Gefühle haben sich geändert, unser Körper hat sich geändert, unsere Erinnerungen haben sich geändert. Was ist, findet ihr irgendwas, was da noch stabil ist? Was der Bernd ist oder was die Lea ist? Ist da noch was? Also ich habe nichts gefunden. Ich habe immer nur ständige Veränderung. Selbst unser Charakter kann sich verändern. Im Laufe der Zeit. Oder wir können ihn dazu, wenn wir praktizieren, können wir ihn vollkommen verändern. Also es ist nichts, ne? Es ist das, was wir sehen, was wir denken, was wir sind, ne? Ist im Grunde genommen genauso wie Gefühle, kurzzeitige Gefühle oder kurzzeitige Gedanken oder Erinnerungen, genauso veränderbar. Wenn ihr eure Kinder anschaut, dann merkt ihr das doch, wie veränderbar die sind, ne? Mit 5 oder 6 mögen sie noch sehr, sehr liebevoll sein, ne? Und dann mit 16 plötzlich, ne? 16 oder 20, ne? Mit 40 werden sie dann vielleicht wieder etwas liebevoller. Ja. So, wie können wir behaupten, das bin ich? Was bin ich denn? Und das führt uns zu den Grundaussagen der buddhistischen Lehre. Ich habe euch am Anfang gesagt, ne? Das, was man von der, es ist nicht viel, was man vom Buddhismus verstehen müssen. Ne? Das sind die vier edlen Wahrheiten, die man verstehen muss. Die erste edle Wahrheit, dass es gibt Dukkha. Also das heißt, es ist Unbefriedigende, da ist Leid, da ist Schmerzen, da ist Unzufrieden. Dann gibt's die Ursache, die zweite edle Wahrheit, die Ursache von, warum wir das haben. Weil wir an den Dingen anhaften. Wir wollen gewisse Dinge und wir wollen nicht, wir lehnen gewisse Dinge ab. Unser Wille ist die Ursache. Wenn wir nichts wollen, gibt's auch keinen Dukkha. Die dritte edle Wahrheit sagt, es gibt ein Ende vom Dukkha. Und die vierte edle Wahrheit ist der Weg, der zum Ende des Dukkhas führt. Der führt über was? Erstmal die fünf Tugendregeln. Und dann über Samadhi, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren auf einen Punkt. Deswegen das Buddha oder den Atem. Einen Punkt, immer wieder zurück zu dem einen Punkt, dass wir da einen Referenzpunkt in unserem Leben schaffen. Wenn wir in unserem Leben keinen Referenzpunkt haben, ja dann denken wir, der Bernd vor 50 Jahren ist derselbe wie heute. Haben wir einen Referenzpunkt, ne? Dann können wir sehen, aha, das hat sich doch alles verändert. Und so lernen wir diesen Referenz mit Samadhi, diesen Referenzpunkt, ne? Sei es das Buddha oder sei es der Atem, der immer da ist, ne? Uns daran zu klammern und dann sehen wir, wie die anderen Dinge entstehen und vergehen. Hm? Wie die vergängliche Natur sind. Und der dritte Teil ist Panya, das heißt Weisheit, ne? Und Weisheit ist, das heißt, die Dinge mal zu untersuchen, aus denen wir bestehen. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Das andere, was wir wissen müssen, ist, das, was wir denken, was wir sind, besteht aus fünf Gruppen. Die sind dann bei Weisheit zu untersuchen. Diese fünf Gruppen. Die erste Gruppe, ne, manchmal sage ich die in Pali, Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Rupa ist der Körper. Mit dem Körper kommen natürlich auch die Sinne. Vedana ist Gefühl. Das kann jetzt geistiges Gefühl sein oder körperliches Gefühl. Diese Gruppe umschließt beide. Die Gefühle sind, die Grundgefühle sind neutral, angenehm oder unangenehm. Gehört zur Gruppe der Gefühle. Dann die Gruppe des Gedächtnisses. Das Gedächtnis und der Assoziationen. Assoziationen ist ein ganz großer Teil. Sehe ich ein Tier, sage ich, das ist eine Ratte. Sehe ich ein anderes Tier, sage ich, das ist eine Schlange. Sehe ich eine Flasche, dann sage ich, das ist eine Flasche. Das ist alles Assoziation. Das gehört alles in die Gruppe des Gedächtnisses rein. Ohne dieses Gedächtnis könnte man nicht laufen. Könnte man keine Türe aufmachen. Das Gedächtnis ist A und O, ne, die Dinge unterscheiden zu lassen. Das klassifiziert praktisch, was immer auch wir sehen. Wir sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Tier. Ne? Oder das ist ein Ding. Das ist die Gruppe des Gedächtnisses. Ne? Die Gruppe der Gedanken ist die vierte Gruppe. Das ist kurzes Denken. Ne? Idee haben, das. Das mal, das kommt hoch, und das kommt hoch, und das kommt hoch. Und dann die letzte Gruppe ist Bewusstsein. So. Und diese fünf Gruppen zusammen lassen uns erscheinen, dass wir da sind. Dass da ein Martin, ein Bernd oder eine Lea sitzt, ne? Das Zusammenspiel. Von Denken, von Erinnerung, ein ganz großer Teil. Aber auch von Gefühl und von Körper. Wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, ah, hallo Bernd. Heute schaust du nicht so gut aus. Morgen sagt er, oh, heute schaust du gut aus. Ja, schaue ich jetzt nicht gut aus oder schaue ich gut aus? Wieso kriegen wir nicht mit, dass wir also, einmal sind wir gut drauf, dann sind wir nicht gut drauf, dann haben wir ein schönes Gefühl, dann haben wir ein unangenehmes Gefühl. Wie können wir uns als etwas bezeichnen, was ständig schwimmt, was sich ständig verändert. Ständig unterliegt es der Veränderung. Jetzt fühlen wir uns gut, dann fühlen wir uns schlecht. Jetzt denkt man dieses, dann denkt man genau das Gegenteil. Ne? Dann haben wir diese Erinnerung und dann haben wir eine andere Erinnerung. Und das, ne? Das kommt hoch, das kommt, ne? Wie ich schon häufiger gesagt habe, wie der Lebenswerk. Ne? Es wird einfach an die Leinwand projiziert, ne? Und dann sehen wir irgendwas, scheinbar irgendetwas laufen. Ne? Und das ist nichts anderes. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Dieses Prinzip heißt das Prinzip von Anatta. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Was auch immer ich beobachten kann, was auch immer ich weiß, ne, ist ein Objekt. Wo sitzt der, der weiß? Kinostuhl und Film. Ne? Wo sitzt derjenige, der den Kinofilm sieht? Ne? Die Leinwand selber agiert ja gar nichts. Ne? Da wird ja einfach nur was drauf projiziert. Sie weiß gar nicht, dass sie was da darauf läuft. Ne? Und ohne unsere Assoziationen wissen wir eigentlich auch nicht, was da drauf läuft. Ne? Da wird man auch nur drei Farben sehen. Rot, Grün, Blau. Ne? Und die Mixtur. Ne? Unser Gedächtnis sagt, ne, was da abläuft. Ne? Unsere Erinnerung, ne, nicht nur das Gedächtnis, die Assoziationen, die Erinnerung mit unserem eigenen Leben, machen das zum neuen Film. Und deswegen zieht es uns ja so rein. Aber wer sitzt denn da auf dem Hocker? Wer sitzt denn da im Kinosessel? Das ist doch nicht das, was da draußen abläuft. Das sagt der Erhabene, das ist eines dieser wichtigen Prinzipien. Eine dieser Charakteristiken, die das ganze Universum durchzieht. Das ist Anicca. Alle Dinge sind vergänglich. Sie erscheinen und vergehen wieder. Oder verändern sich. Das Anatta, das alles, die Dinge, die wir beobachten können, sind nicht wir. Lea, das ist eine Flasche Wasser. Kannst doch beobachten. Sagst du, dass das bist du? Nö. Aber wenn du den Arm anschaust, ne, dann sagst du, das bist du. Warum? Wer schaut den Arm an? Schaut der Arm den Arm an? Schaut der Arm den Arm an? Die Augen wissen die Augen, dass das ein Arm ist? Und wer ist das? Wir sitzen da drin, da im Herzen. Ne? Der im Herzen, der steuert das alles. Ne? Das, was wir als Chitta oder als Seele bezeichnen. Oder das, ne, wenn man ins tiefe Samadhi geht, der weiß. Ne? Und das ist das wichtige Prinzip, ne, das, warum wir Meditation machen. Wir wollen zu diesem, der weiß. Wir wollen zum Ursprung, wir wollen zu der Person, ne, aus der Leinwand uns entfernen, ne, und uns abhängen und zu demjenigen, der im Kinosessel sitzt, ne, hingehen, ne, und schauen. Ne. Und dann sehen wir, dass der überhaupt nichts damit zu tun, was da zu tun hat, was da auf der Kinowand abläuft. Das ist ganz wichtig. Ne? Also wir haben die vier edlen Wahrheiten. Wir haben die drei Charakteristiken, die das ganze Universum, ne, und damit alle Wesen, ne, durchzieht. Das Prinzip von Anicca, dass alle Dinge entstehen und vergehen. Alle Dinge vergänglich sind. Ne? Das Prinzip von Anatta, dass diese Dinge nicht uns sind. Ne? Weil wer weiß denn? Ne? Derjenige, der weiß schon immer, der hat schon immer gewusst. Der weiß, dass ein Gedanke kommt, der weiß, dass ein Gefühl kommt, der weiß, dass das und der weiß, dass das. Ne? Und da umnebelt es, hat er Gier und denkt, das gehört ihm, ne, und greift es an. Und aus diesem Angreifen entsteht das dritte Grundprinzip, das Dukkha, die Unzufriedenheit. So Anicca, Anatta, Dukkha, Vergänglichkeit, nicht ich und Dukkha, Unzufriedenheit. Denn die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen, und die vier edlen Wahrheiten, das ist alles, was wir im Grunde genommen von Buddhismus, wenn wir praktizieren wollen, verstehen müssen. Und dann natürlich, wenn wir anfangen zu praktizieren, die zwei Mächte, die in unserem Herzen wohnen. Das Licht, das ist das Dhamma, und die Dunkelheit. Avijja. Die Avijja ist ja nur die Dunkelheit. Aber die Avijja hat im Grunde quasi genommen drei Armeen. Diese drei Armeen heißt Gier, Hass, Verblendung. Und Avijja selber wird übersetzt mit nicht wissen, aber wissen wollen. Nicht verstehen, aber verstehen wollen. Und dann haben wir das ganze Prinzip da drin. Wenn wir irgendwas verstehen wollen, ist das das Prinzip von Avijja. Und Avijja hat die Handlanger und die heißen Kelesas. Und die sind in die drei Armeen formiert. Und was wir am meisten jetzt erstmal sehen, ist Gier und Hass. Das ist im Vorderform. Gier heißt wollen und Hass jede Form von Ablehnung. Gier jede Form von wollen. Vom kleinsten wollen, vom kleinsten denken, das wäre doch schön und so, wenn ich das hätte. Bis hin zur Gier, wo man nicht mehr loslassen können. Jede Form. Bei Ablehnung jene, das wäre schön, wenn das nicht da wäre, bis dahin, dass wir das zerstören müssen oder kaputt machen müssen. Bis zum größten Hass. Das sind die zwei Armeen. Und hinter dieser Armee steht eine andere Armee, die zieht die Zügel. Und das ist die Verblendung. Ob wir jetzt verstehen oder nicht, Das heißt, zuerst müssen wir die zwei Armeen von Gier und Hass kaputt machen, mit der Untersuchung, wo die sich verstecken. So wie wenn eine Armee ein Land besetzt, dann schaut es heraus, wo die ganzen Soldaten sind, wo die sich versteckt haben, und dann lockt es heraus und schießt es ab. Und da wir von Avijja besetzt sind, müssen wir jetzt dasselbe machen. Unser Land ist besetzt. Wir sind nicht frei. Heißt dir, das ist die Aussage des erhabenen Buddhas. Wir sind nicht frei. Wir tun das, was Avijja will. Was die Macht der Dunkelheit will. Die will jetzt was trinken, die will jetzt das anschauen, die will jetzt dahin gehen, die will jetzt dorthin gehen, das will sie nicht machen, das will sie nicht machen und so weiter. Und das ist im Grunde genommen alles, was wir verstehen müssen. Goethe hat es in seinem Faust ausgedrückt, mit zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Aber das Schöne ist, weder sind wir Avijja, sonst könnten wir es nicht kaputt machen, noch sind wir das Dhamma. Das sind nur zwei Mächte, die in unserer Brust wohnen und sich kämpfen. Was wir sind, ist der Thron. Da, wo sie drauf sitzen, wenn sie drauf sitzen, können sie alles machen. Wenn das Dhamma drauf sitzt, dann macht es eine Gehmeditation oder Sitzmeditation oder untersucht. Und wenn die Avijja drauf sitzt, dann ist es faul und dann will es dies nicht machen oder jenes nicht machen oder macht das oder macht dieses oder will dieses nicht oder will jenes nicht. Häufiger teilen sie sich den Thron, 5 Minuten, gehen unsere Gedanken weg und dann eine Minute kommt das wieder das Buddha zurück, dann kommen wieder 5 Minuten, dann teilen sie sich. Einmal sitzt der drauf, einmal sitzt der andere drauf. Aber da ist jemand, der dahinter steht und das weiß. Jetzt sind die Kelesas dran, das war jetzt das Dhamma, das waren die Kelesas. Aber da das alles jetzt im Moment noch vollkommen verquirkt ist oder verquirlt ist, kriegen wir das ja nicht mit. Denkt man, da ist eine Person. Das sind wir. Und das ist der Weg der Untersuchung. Der erste Teil ist da, zum Herzen zu kommen, zu der weiß, und dann anzuschauen, das ist das Dhamma, das ist Avijja. Jetzt Avijja lasse ich nicht ran, jetzt kommt das Dhamma, jetzt mache ich noch ein Buddha. Und dann kommt Avijja wieder und sagt, nein, ich bin aber müde. Dann kommt das Dhamma wieder, nein, ich will aber noch ein Buddha machen. Will noch mal hinsetzen oder ich will noch mal gehen. Und deswegen ist es so mühselig. Im Moment denkt man wirklich diese zwei Dinge, wir sehen die ja nicht als getrennt, deswegen ist es verquirlt. Das ist ein Teil von der, was ich als Verblendung genannt habe. Die sind vollkommen verquirlt in uns, und machen uns vor, dass da was, eine Person sitzt, eine individuelle Person sitzt, die Bernd heißt oder Martin heißt oder Lea heißt. Und das ist der Weg, das dahin zu gehen und das aufzuklamüsern. Und zu sehen, aha, das ist das, das ist das. Da war jetzt ein Gedanke, aber der Gedanke bin ich nicht. Der Gedanke weiß nicht, dass er ein Gedanke ist. Ein Gefühl weiß nicht, dass es ein Gefühl ist. Erinnerung weiß auch nicht, dass es eine Erinnerung ist. Und dann schaut euch in der Zeit an, wenn ihr meditiert. Wie viele, habt ihr die Gedanken eingeladen zu kommen? Nee, die kommen von alleine. Habt ihr die Erinnerung eingeladen, die kommen? Nein, kommen von alleine. Wenn wir der eigene sind, dann sagen wir, okay, jetzt will ich keine Erinnerung und dann kommen auch keine Erinnerungen. Aber das heißt doch ganz klar, dass wir nicht der eigene sind von den Erinnerungen. Dass das nicht unser Eigentum ist. Mit unserem Eigentum können wir machen, was wir wollen. Können wir zur Seite stellen, anschauen. Wenn ich was auch immer eine Medaille habe, kann ich sie mir anschauen, das ist wunderschön. Und dann kann ich sie aber auch wieder in die Ecke stehen und nicht sehen. Oder umdrehen. Aber mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper können wir das nicht machen. Wir können den Körper nicht, wenn er uns nicht gefällt, einfach austauschen. Weil er uns nicht gehört. Diese Dinge gehören uns nicht. Die sind nicht unser Eigentum. Aber unsere Aufgabe ist, das zu verstehen. Dahin zu kommen zu dem Wissenden, der das alles weiß. Und dann erst kann man das sehen. Aha, okay, da ist das, da ist das, da ist das. Das führt zu dem, das und jenes führt zu dem, dadurch, dadurch, dadurch. Ein ganz, ganz mühseliger Weg, ganz schwieriger Weg. Das Ganze so langsam zu durchdringen. Das ist wie wenn du deine Katze mit dem Wollknäuel hast spielen lassen. Und das dann wieder, das auseinander zu trennen. Oder der gordische Knoten. Das sind schwierige Dinge. Wir müssen das auseinander trennen. Und dazu gibt der Erhabene Buddha uns den Weg. Also jetzt nochmal zusammenfassen. Was, wenn wir praktizieren wollen? Das Essentielle von der buddhistischen Lehre, sind die vier edlen Wahrheiten. Wahrheit vom Dukkha. Die Ursache fürs Dukkha. Unsere Anhaftung. Dass es ein Ende von Dukkha gibt und der Weg, der zum Ende des Dukkhas führt. Dass alle Dinge im Universum drei Charakteristiken unterliegen. Anicca, Anatta, Dukkha. Anderen Worten. Vergänglichkeit, Anicca ist Vergänglichkeit, Anatta, diese Dinge sind nicht wir, das ist nicht unser Selbst. Und Dukkha, dass sie der Leidhaftigkeit unterworfen sind. Dann die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen. Oder manchmal werden sie auch Khandas, im Pali werden sie Khandas bezeichnen, die fünf Gruppen. Die Gruppe des Körpers, die Gruppe des Gefühls, die Gruppe der Erinnerung und der Assoziationen und die Gruppe der Gedanken und der Gruppe des Bewusstseins. Diese mischen sich zusammen, so wenn ihr verschiedene Früchte in den Mixbecher werft und dann lasst ihr das Messer rotieren, gibt es eine Farbe und einen Geschmack. Und so ist es mit diesen fünf Gruppen. Bei dem einen ist mehr von der drin, bei dem anderen ist mehr von dem drin. Und deswegen schauen ja auch, so wie wenn wir das aufteilen, verschiedene Prozentsätze von dieser Frucht und dieser Frucht und dieser Frucht nehmen, schaut die Farbe jedes Mal anders aus und der Geschmack ist auch anders. Und so ist es bei jedem Wesen, beim menschlichen Wesen. Der eine hat mehr von dem, der andere hat mehr von dem und der andere hat mehr von dem. Diese Gruppen zusammen machen uns aus. Das ist der Körper, Gefühl, Erinnerung, Assoziation, Denken und Bewusstsein. Und dann gibt es die zwei Mächte, Das Dhamma und Avijja. Also das Licht und die Dunkelheit. Und die Handlange von Avijja. Und Avijja hat diese drei Formationen, die normalerweise als Gier, Hass und Verblendung bezeichnet werden. So. Und das ist im Grunde genommen alles, was man davon verstehen muss. Und natürlich noch das wichtigste Prinzip, Karma. Was auch immer wir tun, hat einen Effekt. So wie das physikalische Gesetz, wenn man eine Eisenkugel in die Luft schmeißen, dann kommt die wieder zurück. Und wenn wir so blöd sind und darunter stehen bleiben, fällt uns auf den Kopf. So. Das muss erstmal verdaut werden.
Ich habe das Buch noch nicht alles durchgeführt, aber mir fällt irgendwie ein, diese Sachen, ob die da irgendwie so in Form von so einer Tabelle, die vier edlen Wahrheiten und dann kommt das und das und das rein.
Das müsstest du dir dann selber machen, die vier edlen Wahrheiten, das aufschreiben. Aber du kannst dir die aus dem Glossar, kannst du dir eigentlich die Beschreibung dieser Dinge heraussuchen. Und dann kannst du sie ja aufschreiben. Der achtfache Pfad ist das, was ich mit Sila, Samadhi und Weisheit bezeichne. Ne? Der wird häufig nur als diese drei Gruppen, aber wenn er ausgelegt wird, ist es der achtfache Pfad. Das heißt, rechte Konzentration, rechtes Bemühen, rechtes Denken und so weiter. Ne? Und so wird er ausgelegt. Ne? Rechter Lebenserwerb. Das stimmt schon. Aber teilweise ist es mit diesen drei Gruppen ist es einfacher zu merken und einfacher zu umschreiben. Ne? Bei der Gruppe der Sila wissen wir, das sind alles Tugendregeln. Ne? Selbst wenn wir hier als Menschen leben und Arbeit haben, dann müssen wir uns innerhalb dieser fünf Tugendregeln bewegen können. Ne? Ansonsten ist die Arbeit, die wir machen, nicht heilsam. Dann sollten wir uns eine andere Arbeit suchen. Ein Metzger zum Beispiel, der plötzlich das Gefühl hat, er müsste jetzt Buddhist werden, ne? Der müsste dann als erstes das Metzgern sein lassen. Ja, das war kurz und kompakt. Jetzt können wir dann nur noch üben. Und was für uns am wichtigsten ist, ist einfach dieses Samadhi, dieses Lernen, immer wieder den Geist, einen Referenzpunkt in unserem Leben. Ne? Von diesem Referenzpunkt können wir plötzlich unser Leben sehen. Ne? Im Moment haben wir diesen Referenzpunkt nicht, so laufen wir immer ständig mit. Ne? Und das sehen wir eigentlich nicht, ne? wo wir uns hinentwickeln. Ne? Haben wir plötzlich, dann ziehen wir uns raus. Ne? Das ist das immer. Die Generale einer Armee, die laufen nicht mit den Soldaten mit. Ne? Die sind immer oben irgendwo, ne? Und haben eine Übersicht über was passiert. Ne? Der einzelne Soldat, der da unten marschiert, der hat keine Übersicht. Ne? Also wir müssen einen Referenzpunkt in unserem Leben schaffen. Ne? Zu sehen, aha, okay. Und der einzige Referenzpunkt, der sich nicht verändert, ist unser Herz. Also zu diesem müssen wir erstmal kommen. Und da liegt die ganze Schwierigkeit, ne, im Fuß begraben oder im. Und das versucht er in der restlichen Zeit, die er noch hat. Ne? Geht dahin. Ne? Jeden Tag so viele Kärntner und immer noch ein bisschen mehr. Weil die Möglichkeit habt ihr zu Hause nicht. Da ist so viel, was so getun, da kommt alles. Das sind wie Wände, die so umfallen, die uns eindrücken. Das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht, das. Und dann kommen wir überhaupt nicht zur Ruhe. Hier muss nichts gemacht werden, außer, ihr könnt euch den ganzen Tag auf euer Buddha konzentrieren oder auf den Atem konzentrieren, laufen und sitzen. Und dann anzuschauen. Was ganz wichtig ist, dann, wenn wir im Leben sind, diese Reflexion, die tagtägliche Reflexion. Das ist, dass wir so einen Referenzpunkt bekommen in unserem Leben. Dass wir sehen, was wir machen eigentlich. Und die meisten Menschen denken, das, was sie denken und das, was sie fühlen, das ist die Wahrheit. Die reflektieren nicht, warum sie so denken und warum sie so fühlen. Und dann läuft es halt immer, wie genauso wie die Lawine den Berg runterrollt, so laufen die durch ihr Leben. Ob die jetzt dann irgendwo zerschellt oder irgendwo weich ins Wasser fällt, das ist dann, das kontrollieren sie nicht, weil sie eben nicht den Referenz, weil sie nicht raustreten und schauen, ey, wo läuft denn das hin? Das läuft ja gar nicht gut, also lass mich doch den Weg ein bisschen anders machen. Die freie Entscheidung haben wir schon, was wir mit unserem Leben machen. Jeden Moment haben wir die Entscheidung. Die Freiheit, das zu tun, was heilsam ist, oder die Freiheit, einfach das laufen zu lassen. Und da wir das gewohnt sind, laufen zu lassen, scheint es einfacher zu sein. Nicht nur Jesus hat gesagt, die Masse geht durch das breite Tor, das in die Verderbnis führt. Nur wenige gehen den steinigen Pfad, der ins Reich der Himmel führt. Der Buddha hat es genauso gesagt. Ein bisschen krasser noch. Wie viele Menschen gehen in die Hölle und wie viele Menschen gehen in den Himmel? Hat der ehrwürdige Ananda den Abenden Buddha gefragt. Hat der Abenden Buddha gesagt, seht ihr den Stier da drüben? Wie viele Hörner hat das? Sind die Menschen, die in den Himmel gehen oder nach Nibbana? Und wie viele Haare hat er auf dem Feld? Das sind die Menschen, die in die Hölle gehen. Könnt ihr euch überlegen, wie viel Haare ein Stier hat, Ein paar Millionen. Ja, aber das ist haarig, wird man so bei uns so sagen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann gehen wir an die Arbeit, Okay?